Ja, hallo unsere lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Einfach mal abziehen. Ja, neue Woche und wie gewohnt gibt es dann auch eine neue Folge. Wie immer bin ich ja aber auch nicht alleine dabei, sondern der Marvin ist natürlich wie immer dabei.
Ja, hallo von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Ja, etwas verspätet würde ich sagen, aber ja, wir sind natürlich wie jede Woche für euch da.
Ja, genau. Also ja, wir hatten wieder ein bisschen mehr Stress durch Arbeiten, durch Training. Dann hatten wir heute noch Schulturnier und so weiter. Es ist wieder viel passiert. Insgesamt würde ich sagen, dass das wieder eine Woche war, wo man einfach ja, ein bisschen funktioniert hat. Letzte Woche haben wir mittwochs aufgenommen. Dann donnerstags stand noch die Mathe-Klausur an. Am Dienstag stand noch die letzte Klausur für diese Klausurenphase an. Dann war ich halt auch noch arbeiten, am Wochenende wurde und so gemacht. Also ein ganz entspanntes Wochenende. Ja, wir haben dann ja auch zusammen Formel 1 geguckt, weil du dich ja wieder raustesten konntest und am Sonntag wieder dich treffen konntest. Das haben wir natürlich direkt genutzt und haben zusammen den großen Preis in Saudi-Arabien geguckt. Da werden wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ja, und generell ist, glaube ich, relativ viel wieder passiert in der Welt des Sports, vor allem. Ja, die Formel 1 hat natürlich Action auf der Strecke geboten, allerdings auch neben der Strecke, da aber eher negative Schlagzeilen gab. Und natürlich werden wir auch ein bisschen über die WM-Quali reden, denn da war ja auch die ein oder andere Überraschung.
Ja, bei mir war es ähnlich, wie du erzählt hast. Ja, die Quarantäne noch zu Ende ausgesessen. Samstag, dann Sonntag wieder rausgesucht, direkt ein Spiel gehabt. Dann mit dir zusammen Formel 1 geguckt. Dann die Woche, ja, war auch sehr ereignisreich. Eigentlich nicht ein, doch Montag hatte ich Schule, aber sonst die restlichen Tage war ich tatsächlich nicht in der Schule. Dienstag hatte ich tatsächlich meine Praxisprüfung, die ich auch bestanden habe.
Da können wir auch alle mal applaudieren hier im Podcast. Auch ja. Alle Zuhörer können jetzt gerne mal applaudieren
dann,
und den Marvin mal virtuell auf die Schulter klopfen.
Ja, mal gucken, ob die sichere Fahrt dann immer erhalten bleibt. Und ja, dann Mittwoch hatten wir Schulexkursion nach Köln mit unserem LK. Und heute, wie erzählt, gab es ja eigentlich das Debüt schlechthin. Mein erstes richtiges Fußballspiel, was ich gespielt habe. Wir hatten heute Schulturnier. Und ja, hat sehr gebockt. Und ja, sonst, jetzt sitzen wir hier in dem Podcast auf. Und ja, wie du erzählt hast, es gab einige Überraschungen in der WM-Quali. Und ja, die erste Überraschung ist, glaube ich, dass die Türkei nicht qualifiziert ist. Nein, Spaß beiseite. ja, Italien hat es nicht geschafft, sich in der, also in dem Halbfinale sozusagen, gegen Nordmazedonien durchzusetzen. Es hatten, glaube ich, alle damit gerechnet, dass das Finale um den WM-Einzug Portugal gegen Italien heißt. Das ein großer Rausstieg war also somit klar. Aber dass Italien es nicht schafft, gegen Nordmazedonien weiterzukommen, ist als Europameister sehr, sehr belastend. Und ja, es lag nicht mal so daran, sie waren gar nicht mal so schlecht, hatten deutlich mehr vom Spiel. Aber der Ball wollte einfach nicht rein. Und es gab auch viel Kritik dann am Erfolgstrainer Mancini, dass er Ciro Immobile, den ja eigentlich Topscorer in seiner Mannschaft und in der Serie A und allem, überall trifft er ja, hat er spielen lassen. Aber viele haben sich halt darüber aufgeregt, weil er halt irgendwie in der italienischen Nationalmannschaft laut vieler einfach nicht gut ist. Was ja auch man bestätigen kann, weil es schon so ist, dass da bei ihm irgendwie es nicht so einfach klappt wie in der Liga oder so. Und ja, da haben sich viele aufgeregt, dass er da auf Immobile zurückgegriffen hat, wobei ich das durchaus schon verstehen kann, dass man dann da seinen besten Stürmer auch hinstellt. Aber generell kann man es nicht darauf schieben, sondern einfach generell muss man halt einfach gegen Nordmazedonien gewinnen. Und vor allem darf man nicht so ein Gegentor in der 90. Minute kassieren. Also ja, Italien zum zweiten Mal nicht bei der WM dabei. Und ist natürlich bitter, ist natürlich schade, so eine Nation wie Italien nicht bei der WM zu haben. Ist immer sehr, sehr schön, die Fans zu sehen und alles. Das ist ja was Besonderes, auch wenn eine Nation wie Italien dabei ist, wünscht man sich natürlich eher als jetzt zum Beispiel in Nordmazedonien vom Ding her. Aber die haben es ja dann nicht geschafft, den zweiten Großen zu schlagen, nämlich Portugal, die sich in der Vorrunde locker gegen die Türkei durchsetzen konnte, wobei es am Ende doch nicht so locker war, denn nach einem 1:2-Anschlusstreffer konnten, hätten die Türken ja noch ausgleichen können durch Burak Yilmaz. Und ja, er hat den Elfmeter aber dann, ja, Manuel Riemann würdig übers Tor gehämmert. Und somit, ja, konnte Portugal sich dann aber im Großen und Ganzen verdient 2:1 durchsetzen und
3
dann
zu
auch
1.
Nord 3:1?
Ja, die haben noch 3-1 gemacht, meine ich,
Ach
oder?
so, ja, kann sein. Ja, stimmt, 2:1 ging es aus, 3:1, Entschuldigung, so, jetzt haben wir es. Und ja, dann konnten sie sich auch im Finale gegen Nordmazedonien dann ja relativ locker durchsetzen. Und dann verdient auch in die WM einziehen, die vermutlich letzte WM für den Topstar Cristiano Ronaldo. Ich finde es schön, dass sie dabei sind. Ich fände es schade, wenn Ronaldo jetzt es nicht geschafft hätte, sich zu seiner vermutlich letzten WM nicht zu qualifizieren. So ist er dabei, wird ja auf Lionel Messi vielleicht treffen im Laufe des Turniers. Und ja, dann bin ich mal sehr gespannt, wie weit es Portugal schaffen kann, weil vom Ding her haben sie einen Kader, mit dem man durchaus sehr, sehr viel reißen kann in der Weltmeisterschaft. Aber ja, irgendwie scheint es da noch nicht so zu laufen in der Mannschaft, weil mit so einem Kader halt dann so auf Ach und Krach in die WM überhaupt zu kommen, ist dann halt schon fragwürdig. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie die Portugiesen sich in der Weltmeisterschaft schlagen. Und ja, bin sehr gespannt und freue mich drauf.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich auch gefreut für Cristiano Ronaldo, für seine vermutlich letzte WM, dass er dann 2022, also ja sogar schon dieses Jahr, ist ein bisschen surreal, dass die WM schon dieses Jahr ist, dass er dann dabei ist. Freut mich auf jeden Fall sehr für ihn. Ja, was kann man generell noch sagen? Ja, Italien natürlich, für die ist es natürlich eine Blamage, gegen Nordmazedonien zu verlieren. Allerdings muss man auch sagen, dass Nordmazedonien gegen Deutschland auch gewonnen hat. Ich meine, das war auch bei der WM-Quali. Das war dann nicht bei den Playoffs, sondern einfach generell in der WM-Quali-Gruppe. Dort haben die, meine ich, 2-1 gegen Deutschland gewonnen. Ist, glaube ich, sogar genau ein Jahr her, weil dann, ich glaube, am 1. April gab es dann diese ganzen April-Scherze mit Timo Werner und mit
Ja,
Musiala.
stimmt.
Daran kann ich mich noch dran erinnern. Ja, natürlich schade, die Fans immer von Italien machen natürlich immer richtig Stimmung. Vor allem dann bei den Nationalhymnen. Jetzt muss, glaube ich, Ferrari dafür sorgen, dass die Nationalhymne ein bisschen öfter noch läuft. Ja, aber ja, für Nordmazedonien war es natürlich schön, vor allem dann mit so einem schönen Tor in der 90. Also sogar in der Nachspielzeit dann weiterzukommen, also im Playoff-Halbfinale weiterzukommen. Ja, ich hab mich auch ein bisschen gefreut. Also natürlich ist es schade, aber es war ja eh klar, dass eine der beiden Mannschaften, also einmal Portugal, also entweder Portugal oder Italien nicht dabei ist. Und wenn ich ehrlich bin, ich hätte es einfach schade gefunden, wenn man Cristiano Ronaldo nicht nochmal gesehen hätte auf der großen Bühne. Deswegen hat es mich gefreut. Für Nordmazedonien. Aber mich hat es auch für einen anderen Topstar gefreut, und zwar für Robert Lewandowski, der es geschafft hat, mit Polen sich für die WM zu qualifizieren, nach einem 2:0-Sieg gegen Schweden im letzten Playoff-Spiel. Ja, man konnte in der zweiten Halbzeit durch einen Elfmeter von Lewandowski die Führung machen, und ich glaube, Milik war es, meine ich, der konnte dann auf 2:0 erhöhen. Und generell hatte Polen sehr, sehr viele Chancen, noch weitere Tore zu machen in dem Spiel. Also war das auch sehr, sehr verdient. Das hat mich natürlich gefreut. Ja, zur deutschen Nationalmannschaft kann ich jetzt persönlich nicht so viel sagen. Ich habe nur gehört, dass sie 2:0 gegen Israel gewonnen haben und 1:1 gegen die Niederlande gespielt haben. Ich habe es einfach nicht verfolgt, weil es ja einfach Testspiele waren. Und es gab, glaube ich, so eine strittige Situation zwischen, ich glaube, Kehrer war es und Memphis Depay, wo zuerst Elfmeter gegeben wurde für die Niederlande, der dann allerdings zurückgenommen wurde. Ja, also das war natürlich bitter für die Niederländer. Allerdings konnte Thomas Müller, meine ich, sein 49. Tor für die Nationalmannschaft machen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, es war sein 49. Damit ist er an Uwe Seeler vorbei, und ich glaube, auf Platz 3 oder 4 der besten Scorer für die Nationalmannschaft aller Zeiten. Also, es ist auch ein toller Meilenstein für ihn, und man muss dazu ja auch nochmal sagen, dass Thomas Müller, ich glaube, 2,5 Jahre aus der Nationalmannschaft gestrichen war. Also, wenn man da noch guckt, hätte er die ganzen Länderspiele noch gemacht, dann hätte er sicherlich noch mehr Tore geschossen und wäre vielleicht noch weiter vorne. Man weiß es nicht. Ja, aber generell glaube ich, ist Deutschland relativ gut vorbereitet für die WM. die dann ja im November, meine ich, starten wird, wird auch sehr, sehr ungewohnt sein. Eine WM halt im Winter generell mit Katar und so weiter, weiß man ja auch, dass da alles nicht ganz mit rechten Dingen zugeht, dass da die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Und auch generell Katar ist ein sehr strittiges Land. Und damit komme ich zu einer Überleitung, sehr strittiges Land. Das passt auch zu Saudi-Arabien. Dort hat ja am Wochenende der große Preis von Saudi-Arabien stattgefunden, der zweite WM-Lauf der Formel 1. Ja, und zunächst gab es mal nicht so schöne Nachrichten. Schon eine Woche, meine ich, vor dem Rennen gab es da irgendwelche Gerüchte über, ich glaube, 81 Enthauptungen, die da in Saudi-Arabien stattgefunden haben. Also ja, kann man schon von einem Massenmord eigentlich reden. Dann während des ersten freien Trainings gab es dann auch eine Explosion rund 20 Kilometer von der Strecke entfernt, von dem Standort von Aramco, einem riesigen Ölkonzern. Das ist ja auch einer der Hauptsponsoren der Formel 1 und der Hauptsponsor von Aston Martin. Ja, da konnte man, glaube ich, aus der Onboard von Carlos Sainz und Max Verstappen die Explosion sehen, die dann riesige Rauchwolken entfacht hat. Und wenig später kam dann auch raus, dass es wohl einen Drohnenangriff auf diesen Standort von Aramco gab. Und diese Drohnenangriffe seien nichts Besonderes mehr in Saudi-Arabien. Nur die Abwehrkräfte von diesem Standort hätten irgendwie versagt und deswegen hätte es da diese Explosion gegeben. Dann gab es dann auch freitags nachts noch riesige Diskussionen mit allen Fahrern und allen Teamchefs, ob das Rennwochenende so gefahren werden kann. Und dann gab es dann den Entschluss, dass man das Rennen fahren will. Mich hätte es mal sehr interessiert, um ehrlich zu sein, was Sebastian Vettel gemacht hätte, der das Rennen immer noch Corona-bedingt verpasst hat, ob er tatsächlich gefahren wäre oder ob er gesagt hätte, nein, ich fliege nach Hause, ich mache das nicht. Das Sky-Team hat ja teilweise entschieden, also das Sky-Deutschland-Team, dass sie nach Hause fliegen. Also der Kommentator Sascha Roos, die Reporterin Sandra Baumgartner heißt sie, meine ich, und der Experte Ralf Schumacher sind ja allesamt nach Hause geflogen und haben dann aus München das Rennen kommentiert. Ralf Schumacher hat dann auch noch mal vorm Rennen gesagt, dass er sich auch generell da ja nicht so wohl gefühlt hatte und auch generell Saudi-Arabien ist ja ein sehr umstrittenes Land. Ich meine, die sind ja auch seit 2015, 2016 im Krieg mit 400, rund 400.000 Toten und darüber wird ja eigentlich kaum oder gar nicht berichtet und das wirft dann nochmal ein schlechtes Licht auf Saudi-Arabien. Ja, und auch auf die Strecke wurde kein gutes Licht geworfen. Ja, im Qualifying gab es einen Riesenunfall von Mick Schumacher. Das hat dann auch nochmal unterstrichen, wie gefährlich diese Strecke sein kann. Also es ist eine sehr, sehr schnelle und auch interessante Strecke. Ich liebe sie eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich finde das Racing da super. Auch auf der Konsole, wenn man die fährt, finde ich, macht sie sehr, sehr viel Spaß. Und ich meine, sie hat jetzt zwei super Rennen produziert. Allerdings ist sie ja halt doch sehr gefährlich, weil sie einfach ja der schnellste Stadtkurs der Welt ist. Und ich meine, die Banden sind so nah und die Curbs teilweise so hoch, dann ist es da logisch, dass es da den einen oder anderen Unfall gibt. Und Mick Schumacher hatte einen schweren Unfall im zweiten Qualifying-Abschnitt. Er war auf einer fliegenden Runde, war auch sehr stark unterwegs bis zu dem Zeitpunkt am Wochenende. Er war Neunter zu dem Zeitpunkt im Q2, also hätte sich für Q3 qualifiziert. Hatte dann aber einen Unfall. Er kam mit ein bisschen zu viel Speed. Ich glaube, aus Kurve 6 ist es, meine ich. Und dann ist die Kurve 7 auch eine schnelle Linkskurve. Da hat er dann einfach, ist er dann einfach zu weit rausgefahren, hat dann den Curb zu hart getroffen und hat dann einen heftigen Einschlag. Also vom Auto war nicht mehr viel übrig. Also es waren zwei Teile mehr oder weniger geteilt. Aber die positive Nachricht war dann, dass Mick Schumacher nichts hat. Also er hatte wirklich nichts. Man hat sich natürlich Sorgen gemacht, weil er keinen Funk gegeben hatte. Da kam aber auch später raus, dass das Funkgerät wohl bei dem Aufprall zerstört worden sei. Aber er hatte nichts. Er hatte nicht mal eine Gehirnerschütterung. Er hatte von seinem Arzt her und vom Krankenhaus her das Go, Rennen fahren zu können. Und das zeigt ja auch nochmal, wie viel sicherer die Formel 1 geworden ist. Ich meine, wenn man das gesehen hat, das war echt ein harter Einschlag. Also der Unfall war mit rund 250 Stundenkilometer und dann mit 33 G, ist jetzt nicht mal so eine hohe G-Anzahl, wenn man das mal vergleicht mit zum Beispiel dem Unfall von Max Verstappen aus Silverstone vom vergangenen Jahr. Und die Geschwindigkeit war jetzt circa die gleiche. Aber da muss man ja auch einfach mal sagen, wie sicher die Formel 1 geworden ist. Und da kann man einfach mal wirklich well done sagen, mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die immer noch getroffen werden. Ich meine, das Streben nach höherer Sicherheit hat in der Formel 1, glaube ich, nie ein Ende. Aber dass man jetzt schon so weit ist an dem Punkt, ich meine, ich glaube, selbst noch vor 10 Jahren oder so hätte sich ein Fahrer da sicherlich zumindest sich irgendwas verstaucht, geprellt, sonst irgendwas. Und dass da wirklich Mick Schumacher einen Tag später beim Interview steht und wirklich nichts hat, das ist wirklich ein sehr gutes Zeichen für die Sicherheit der Formel 1.
Ja, auf jeden Fall. Kann man wirklich froh sein, auch zum Beispiel bei so einem Fall wie Romagnoli vor 2 Jahren. Natürlich, dort war es dann auch schon ein bisschen Glück. Aber natürlich mit dem Risiko muss man in der Formel 1 leben. Natürlich kann man sehr, sehr viel Sicherheit gewähren, aber es kann halt trotzdem zu gewissen Zufällen kommen, wo es halt dann doch vielleicht auch viel Sicherheit nichts bringt, weil es halt dann trotzdem Aufprall mit 300 km/h oder sonst was ist. Irgendwann, bringt ja auch viel Sicherheit vielleicht nichts mehr, wenn viele Zufälle zueinander kommen. Aber es ist schön zu sehen, dass man es immer mehr aufs geringste Risiko, minimieren kann, dass die Formel 1 immer sicherer wird und dass immer weniger passiert. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und auch
Ja.
das bringt ja auch erst eigentlich so die Möglichkeit, dass man zum Beispiel auch so Strecken fahren kann, wie zum Beispiel in Saudi-Arabien. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, aber früher hätte man sowas, glaube ich, mit den alten Autos nicht gemacht. Auch so engen Stadtkursen mit so einer hohen Geschwindigkeit zu fahren, wäre natürlich dort ja fast eigentlich irre gewesen. Und heutzutage kann man das, auch wenn man sagen muss, dass das von Mick nicht wirklich natürlich die Strecke verzeiht halt keine Fehler, aber es war halt ein klarer Fehler von Mick, den er da begangen hat und einfach viel zu viel gewollt hat. Und deshalb ist es halt sehr ärgerlich gelaufen, aber es ist schön, dass es ihm gut geht, das ist wichtig. Und ich bin sehr gespannt, ob er das einfach wieder gut wegstecken kann und dann in 2 Wochen in Australien wieder angreifen kann und vielleicht seine ersten Punkte seiner Karriere holen kann.
Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für ihn. Noch ein Punkt, was du ja auch gerade angesprochen hast. Manchmal gibt es halt Zufälle. Das ist halt einfach so. Ich meine, bei dem Unfall von Antoine Hubert 2019 in Spa, wo er dann ja leider tödlich verunglückt ist bei dem Formel-2-Rennen, das war halt einfach so ein Zufall. Ich meine, ich glaube, selbst heute wird ein Fahrer dabei sterben, weil das war ja so, dass ein Fahrer in der Rouge hoch, also hoch nach Radior, einen Reifenschaden hatte, ein anderer Fahrer, beziehungsweise ich glaube, Hubert selber ist dem Fahrer ausgewichen, hat dabei die Kontrolle über sein Auto verloren und ist dann zurück auf die Strecke geschleudert worden, direkt auf die Ideallinie. Und ich meine, aus der Rouge raus kannst du ja nicht viel sehen. Und dann ist da, ich glaube, Emanuel oder Juan Manuel Correa heißt er, meine ich, ja, mit 240, 250 Sachen da in ihn reingefahren, in seitlich in ihn rein. Ich meine, da kannst du ja nichts machen. Da kannst du einfach nichts machen. Und ich meine, das war einfach so ein dummer Zufall, der dann am Ende Anton Hubert leider das Leben gekostet hat. Aber ich glaube, dass man schon mal bei solchen Aufpräntungen wie bei Mick Schumacher sieht, oder was man da sehen kann, ist, dass die Formel 1 auf jeden Fall sicherer geworden ist. Aber jetzt können wir auch mal das Ganze, was neben der Strecke war, also auch nicht so schönes auf der Strecke war, beiseite schieben und wir fangen mal mit dem richtigen Racing an, was ja auch in Saudi-Arabien jetzt anstand. Ja, es war wieder mal ein unfassbares Rennen. Also das Qualifying war ja auch sehr, sehr spannend. Es war ja circa eine Dreiviertelstunde unterbrochen nach dem Unfall von Schumacher. Ja, und Sergio Perez konnte da die erste Pole Position seiner Karriere sich erobern. Also, es hat mich für ihn gefreut, aber ich war natürlich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich meine, Leclerc hat die Pole so knapp verpasst, ich glaube um 200. Und Sainz war auch eng dahinter. Was dann aber ein bisschen besser war zu dem Zeitpunkt, war, dass Verstappen weiter hinten war. Und generell war ja Jeddah eine Strecke, die für beide Autos, glaube ich, ganz gut war, aber Red Bull hat dann, glaube ich, ein bisschen das Auto besser angepasst. Die haben ja den Heckflügel kleiner gemacht, was auf jeden Fall im dritten Sektor ein Riesenvorteil war, was dann nach dem ersten Sektor war. Aber im dritten Sektor, der ja ein richtiger Power-Sektor ist, damit kleinere Flügel zu fahren, bringt natürlich sehr, sehr viel. Und das hat dann Sergio Perez die Pole am Ende des Tages auch beschert. Ja, bitter war es auf jeden Fall für Yuki Tsunoda, für den kleinen Japaner, der weder am Qualifying noch am Rennen teilnehmen konnte aufgrund eines Problems am Auto. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was da das Problem war, aber für ihn auf jeden Fall sehr, sehr bitter, nachdem er ja in Bahrain ein starkes Rennen gezeigt hat, konnte er dort nicht mal das Rennen beginnen. Also er war ja nicht mal in der Einführungsrunde dabei. Er musste ja beim Warm-up sozusagen das Auto schon abstellen. Ja, dann beim Start blieb es vorne bei den ersten beiden Positionen unverändert. Dahinter konnte Max Verstappen Carlos Sainz überholen. Und dann hat sich das alles so ein bisschen eingependelt. Aber was man noch erwähnen muss, fällt mir gerade ein, beim Qualifying war Lewis Hamilton, der siebenfache Weltmeister, ist das erste Mal seit dem großen Preis von Brasilien 2017 in Q1 rausgeflogen und das erste Mal seit dem großen Preis von Großbritannien 2009 aufgrund von eigener Leistung aus dem Q1 rausgeflogen. Es war natürlich eine riesen Überraschung, zumal Tsunoda, der eigentlich ja, aus Q1 hätte rauskommen müssen, nicht mal daran teilgenommen hat, Latifi nicht teilgenommen hat. Also Hamilton war insgesamt 16. von 18 in dem drittbesten Auto eigentlich. Also da hat man sich auch ein bisschen die Augen gerieben und man konnte es eigentlich gar nicht glauben. Und dann im Rennen konnte Hamilton ja auch nicht richtig punkten, kommen wir ja sicherlich gleich noch zu sprechen. Ja, dann hat sich das da vorne alles so ein bisschen eingependelt. Dahinter war es sehr, sehr spannend mit den beiden Alpinen zwischen Esteban Ocon und Fernando Alonso, die sich da echt ein unfassbar hartes Duell geliefert haben. Die beiden, die eigentlich sehr gut miteinander auskommen oder kamen, das immer noch gut miteinander auskommen, haben sich da richtig gegeben auf der Strecke und da ist auch echt fast gekracht. Ja, dann vorne hat dann Ferrari so ein bisschen Red Bull zum Boxenstopp gezwungen. Man wollte den Undercut sozusagen ziehen mit Leclerc. Man hat gesagt, er soll in die Box kommen, aber Red Bull hat dann Sergio Perez an die Box geholt. Leclerc hat dann das Gegenteil gemacht und ist weiter länger draußen geblieben. Und ja, aus Ferrari-Sicht kam dann ein günstiges Safety Car. Nicolas Latifi war in der letzten Kurve gecrashed. Dadurch kam das Safety Car und Charles Leclerc und Max Verstappen konnten beide Sergio Perez überholen. Carlos Sainz auch. Allerdings gab es dann auch so ein bisschen hin und her, weil Perez ja Sainz überholt hat, nachdem er aus der Box gekommen war, weil er dachte, er wäre bei der Safety Car Linie vorne gewesen, was aber nicht der Fall war. Er musste dann nach dem Restart die Position zurückgeben. Ja, und dann kam ja so ein episches Battle wie in Bahrain zwischen Verstappen und Leclerc. Leclerc war dann vorne, konnte eigentlich auch die ganze Zeit den Abstand solide halten. Aber als dann Daniel Ricciardo und Fernando Alonso aufgrund von technischer Probleme ihre Autos abstellen mussten, kam das virtuelle Safety Car. Und Leclerc hatte dann ein bisschen Pech beim virtuellen Safety Car, hat dann genau aufgehört, wo Verstappen ein bisschen zu ihm aufgeschlossen war. Also kurz mal zur Erklärung, man hat hier mal so ein Delta, man muss sein Tempo, ich glaube, um 20% reduzieren. Und das sieht man dann auch im Dashboard am Lenkrad immer, ob man im Plus oder Minus ist. Und Leclerc war wohl gerade irgendwie im Minus, musste ein bisschen verlangsamen. Und genau in dem Moment hat das virtuelle Safety Car geendet und Verstappen war dann direkt in seinem Getriebe drin. Und ja, da wurde es natürlich sehr, sehr spannend. Die beiden haben sich wieder ein packendes Duell geliefert. Verstappen hat ihn dann zweimal überholt. Leclerc konnte ihn dann wieder zurück überholen. Dann gab es dann noch so ein Battle um den DRS-Messpunkt, weil Verstappen hatte Leclerc auf der gerade vor der letzten Kurve eigentlich überholt. Leclerc hat verlangsamt, Verstappen wusste das aber. Und beide sind dann da so ein bisschen im Schneckentempo gefahren, weil beide das DRS wollten. Aber ja, Verstappen hat dann ein bisschen zu lang gezögert. Leclerc hat dann schnell geschaltet und ist dann schnell weitergefahren. Und Verstappen konnte trotz dessen, dass der DRS hatte, nicht zu dem Zeitpunkt an Leclerc vorbeifahren. Aber dann in Runde 47 konnte Verstappen dann den entscheidenden Move machen und am Monegasten vorbeiziehen. Ja, Leclerc hätte eigentlich noch kontern können in der Runde 48, 49. Allerdings gab es dann dummerweise dort eine gelbe Flagge, weswegen Leclerc das DRS nicht benutzen durfte, was natürlich sehr, sehr bitter war, weil er war, meine ich, nach dem Exit aus der letzten Kurve, ich glaube, 0,4 oder 0,5 hinter Verstappen. Und dann mit Windschatten und DRS auf so einer langen Geraden hätte Leclerc ihn möglicherweise überholt. Ja, aber hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, Leclerc konnte dann leider nicht mehr kontern und Verstappen überholen. Und die beiden sind mit einem Abstand von 0,5 Sekunden über die Linie gefahren. Max Verstappen konnte seine ersten Punkte einsammeln und direkt auch seine ersten 25 Punkte einfahren. Leclerc aber trotzdem mit einem, finde ich, sehr, sehr starken Rennen. Er hat eigentlich alles perfekt gemacht. Der Ferrari war halt einfach auf der Geraden nicht so gut, weil der Red Bull einfach das beste Setup gewählt hat. Und ich glaube, hätte Ferrari vielleicht auch auf einen kleineren Flügel gesetzt, hätte Leclerc das Rennen gewinnen können. Auf jeden Fall vom Fahrerischen her war Leclerc, finde ich, überragend wieder mal. Er war im Qualifying top. Er hat Sainz dort wieder auch relativ deutlich geschlagen, muss man sagen. Im Rennen war er die ganze Zeit top unterwegs. Ja, auch im Rad am Rad war er wieder top. Also Leclerc für mich wieder auch der verdiente Fahrer des Tages, muss ich sagen. Er hat einfach das Maximum rausgeholt. Er hat auch wieder die schnellste Runde geholt. Also in zwei Rennen. Einen zweiten Platz, einen ersten Platz, beide Male die schnellste Rennrunde, beide Male Fahrer des Tages. Eine sehr, sehr starke Leistung von Leclerc und Sainz, auch auf dem Podium war natürlich auch eine starke Leistung vom Spanier, aber insgesamt fällt er, finde ich, bis jetzt so ein bisschen hinter Leclerc zurück. In Bahrain war das schon der Fall. Leclerc konnte da die Pole holen, während Sainz Dritter war und auch das ganze Rennen über Dritter war. Er hat dann natürlich vom Ausfall von Verstappen profitiert, als er dann als Zweiter die Ziellinie. Aber dann jetzt auch in Jeddah, er war hinter Leclerc im Qualifying und ja, keine Ahnung, auch im Rennen hatte er, finde ich, nicht ganz die Pace. Er konnte nicht mit Leclerc und Verstappen mithalten. Im Qualifying habe ich bei Sainz immer das Gefühl, dass er die ganze Zeit top ist. Aber das Leclerc, das war, finde ich, ja auch schon letztes Jahr der Fall. So, Sainz war auch oft im ersten Run im Q3 besser, aber Leclerc hat dann im letzten Run immer noch so eine Fabelrunde hingelegt und ist dann auf Pole gefahren. Während Sainz halt einfach irgendwie, er fährt super. Sainz ist für mich auch einer der besten Fahrer im ganzen Feld, aber er macht dann so, keine Ahnung, er kriegt dann die Runde im letzten Run nicht zusammen. Und ihm fehlen dann immer so diese ein, zwei Zehntel zur Pole und auch am Ende des Tages zu Leclerc. Und bis jetzt sieht es halt auch nach einem Zweikampf zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc an der Spitze aus. Leclerc führt ja noch relativ deutlich die Fahrerwertung an. Sainz ist ja auch Zweiter, also für die Scuderia war es ja wieder ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende, wenn man so sieht. Ich war natürlich ein bisschen enttäuscht, weil Leclerc das Rennen so lange angeführt hat. Und dann am Ende das Ding so knapp zu verlieren, auch aufgrund vielleicht der gelben Flagge, war natürlich sehr, sehr bitter. Aber insgesamt war es natürlich sehr, sehr zufriedenstellend. Ja, auch Perez, muss man sagen, hat auch einen super Job gemacht. Also ich meine, er hat die Pole geholt und war im Rennen ja auch auf der Pace eigentlich. Er hat ja auch am Anfang das Rennen dominiert und konnte sich ja halbwegs von Leclerc auch absetzen. Aber dann halt der Safety Car war halt einfach extrem unlucky für ihn.
Ja, absolut, aber im Generellen ein sehr, sehr schönes Rennen. Ja, bestätigt das von letztem Jahr auch schon, was man von der Strecke für einen Eindruck hatte. Bietet sehr, sehr geiles Racing, bietet ein sehr, sehr geiles Rennen und ja, beide Rennen sehr, sehr spannend. Und ja, mir hat Spaß gemacht, das Rennen zu gucken. Und ja, Verstappen am Ende, meiner Meinung nach, dann schon der verdiente Sieger. Auch ich fand, er hat es gut gemacht, hatte eine gute Pace. Ja, hatten vielleicht dann auch das bessere Setup, muss man auch so sagen. Aber ja, er ist schon 4 auf 1 gefahren und das hat er richtig stark gemacht. Natürlich vom Safety Car ein wenig profitiert. Aber man muss auch Glück haben, wer weiß, wie es geendet wäre, wenn Leclerc nicht vor Perez gekommen wäre. So, deshalb, da kann man immer nur hätte, wäre, wenn sagen, es ist so passiert, wie es passiert. Und ja, am Ende verdient er Sieg für Verstappen. Ferrari kann sich sehr zufrieden geben, wieder mit einem Doppelpodium, diesmal zu nur 2 und 3, aber trotzdem reichlich Punkte wieder fürs Team Ferrari. Und ja, auch in Anbetracht dahin, dass Verstappen im ersten Rennen DNF war, muss man sich da jetzt aus Ferrari-Sicht mal noch nicht allzu viel Sorgen machen, dass Verstappen jetzt auch mal ein Rennen gewinnt. Es wird generell halt nicht so sein, dass Ferrari jedes Rennen gewinnt und kein anderes Team daran kommt. Das ist klar. Red Bull ist schon nahezu auf Augenhöhe. Ferrari ist schon mit Vorteilen da. Aber ich würde jetzt Red Bull auch nicht so weit dahinter einordnen. Und vor allem auch so Strecken wie vielleicht Jeddah, sieht sich Red Bull dann auch vielleicht je nachdem vorne, weil sie einfach durch eine Veränderung zum Beispiel, wie du gesagt hast, am Flügel ja einfach noch sehr, sehr viel aus ihrem Auto mehr rausholen können. Und ja, deshalb ist es normal, dass dann auch der eine oder andere Sieg von einem anderen Team dazukommt. Aber solange Ferrari immer davor mitmischt, die beiden Fahrer da immer vorne hat, ja, muss man sich da, glaube ich, bisher an ihrer Stelle keine Sorgen machen. Es ist ein sehr gelungener Saisonstart für Ferrari. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, man hat jetzt, ich glaube, 78 Punkte schon nach zwei Rennen und ja, man hat eine 100% Podiumsquote. Also, generell von Ferrari bin ich auf jeden Fall sehr, sehr überzeugt. Das nächste Rennen bin ich mal gespannt. Das ist so ein bisschen unbekannt, finde ich. Bei Silverstone wollte ich gerade schon sagen, weil Melbourne so eine eigene Strecke ist. Also, das ist auch so eine Strecke, die finde ich schwierig zu ver also im Vergleich zu ihnen zu anderen Strecken, vielleicht mit Imola kann man die so ein bisschen vergleichen, aber ja, das ist auch einfach, finde ich, jetzt so eine Strecke, es ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Stadtkurs, wenn man es ja so sieht, weil Melbourne ist, das ist ja ein Park, dieser Elbe Park, wo die ja fahren, und generell ist es, finde ich, ist ziemlich schwierig einzuschätzen, wer da vorne sein wird. Ich glaube, auch Mercedes wird dort besser sein, weil das einfach nicht so eine Highspeed-Strecke ist. Ich glaube nicht, dass sie vorne mitmischen werden, dafür waren sie viel zu weit hinten. Ich meine, es war mitten im Rennen eine Safety-Car-Phase und auch noch eine virtuelle Safety-Car-Phase. Und Russell war am Ende, ich glaube, 33 Sekunden hinter Verstappen. Man war im Qualifying mit Hamilton auf Platz 16, mit Russell auf Platz 6. Und auch im Rennen hatte Hamilton jetzt auch nicht diese überzeugende Pace. Ich meine, der Kevin Magnussen ist ihm weggezogen in einem Haas. Also hätte man mir das vor ein paar Wochen gesagt, dass Kevin Magnussen, also da wusste ich ja gar nicht, dass er ein Haas ist, aber dass ein Haas eine Mercedes wegfährt, da hätte ich einfach nur, hätte ich einen Vogel gezeigt oder so. Also das ist wirklich schon echt extrem krass, was bei Mercedes für Probleme da sind. Und ich meine, natürlich werden sie aufholen und vielleicht auch näher rankommen, aber ich meine, sie verlieren jetzt schon so viele Punkte auf Ferrari. Ich glaube nicht, dass Mercedes im Titelrennen eine Sprache oder ja, dass sie dann dort mitsprechen werden. Ja, nochmal auf dem Albert Park, nochmal auf dem Albert Park zu sprechen zu kommen. Es ist eine sehr, sehr interessante Strecke, finde ich. Man kann dort auch nicht so einfach überholen. Und man hat da jetzt auch seit 3 Jahren kein Rennen mehr gefahren. Also in den letzten beiden Jahren ist es ja ausgefallen, das Rennen. Und ja, 2019, Anfang 2019 war es der Saisonauftakt. Es wird sehr interessant, finde ich. Ist schwierig einzuschätzen. Ich vermute, dass Ferrari dort stark sein wird, weil Ferrari war oft in den etwas langsameren Abschnitten besser als die Konkurrenz und auch in schnellen Kurven. Aber Melbourne hat so ein paar schnelle Kurven, hat aber auch viele so mittelschnelle Kurven. Wird sich zeigen, wer dort die Oberhand hat. Ja, zur Prediction kommen wir ja nächste Woche. Ja, aber worauf ich mich einfach extrem freue, ist endlich mal wieder ein Formel-1-Rennen morgens. Also voll viele, wenn ich jetzt irgendwie auf Social Media gucke, die regen sich darüber auf, dass ein Rennen morgens ist. Aber ich finde das ultra geil. Das erinnert mich einfach total an meine Kindheit, als es halt immer so viel, es gab so viele Asienrennen früher, die halt morgens waren. Also Australien, Malaysia gibt es ja gar nicht mehr, Indien gibt es nicht mehr, Korea gibt es nicht mehr. Japan gibt es noch, aber Japan ist ja auch schon, also da fahren die ja noch, aber sind jetzt ja auch schon was länger aufgrund von Corona nicht gefahren. China, ich meine, es gab so viele, ich glaube, es gab 6 Rennen oder so mal im Rennkalender, die morgens waren, die habe ich mir als Kind dann auch immer reingezogen. Deswegen, das fand ich immer ganz cool. Und jetzt wurden die halt immer ein bisschen weniger, weil immer mehr Strecken am Rennkalender geflogen sind. Also ich glaube, die einzigen Asienrennen, die noch morgens sind, sind halt Australien und Japan, weil die anderen Strecken sind alle rausgekickt worden. Also China ja eigentlich auch, aber da fahren die ja halt dieses Jahr nicht. Aufgrund von Corona, weil ich glaube, wenn man da einreist, muss man ja 14 Tage in Quarantäne, deswegen fahren die ja dieses Jahr dann nicht, vielleicht fahren sie ja wieder nächstes Jahr dann da, wird sich zeigen. Aber das wird mal sehr interessant zu sehen. Und wo wir schon, heute ist der Tag der Überleitung bei mir, wo ich gerade schon bei einer Strecke, die wir nächstes Jahr sehen sind, können wir direkt die Überleitung finden zu einem Nachtrennen, und zwar zum dritten Rennen, was in den USA ab nächstem Jahr stattfinden wird. Und ja, darüber werden wir jetzt auch noch mal unsere Meinung, glaube ich, mal ein bisschen abgeben. Und zwar hat die Formel 1 heute bekannt gegeben, dass es ab 2023 ein Nachtrennen in Las Vegas geben wird. Hört sich im ersten Moment sehr, sehr cool an. Nachts in Las Vegas, Formel 1, ich glaube, das ist sehr, sehr spektakulär. Aber mir stößt das alles so ein bisschen bitter auf, weil, ja, ich meine, es ist das dritte Rennen in den USA. Wofür brauchen wir 3 Rennen in den USA? Verstehe ich nicht. Man hat mit Austin eine Strecke, also man hat mit Kota eine Strecke, die ultra geil ist, wo es geiles Racing gibt, die alles hat. Dann fährt man in Miami, das kann ich noch verstehen. Okay, 2 Rennen im Land. Gab es ja auch in Deutschland eine Zeit lang, gibt es jetzt in Italien, gibt es jetzt in den USA. Okay, vielleicht um die Formel 1 auch noch ein bisschen bekannter zu machen, aber 3 Rennen in den USA finde ich persönlich ein bisschen viel. Ich meine, generell der Rennkalender, man hört ja so viel. Dominicali will noch so viele Rennen hinzufügen. Er hat jetzt mit Las Vegas noch ein Rennen. Er will unbedingt ein Rennen in Afrika haben. Da wird ja Kailami gehandelt. Er hat in Betrachtung gezogen, zurück nach Korea die Formel 1 zu bringen, weil die Strecke wie nochmal Interesse geliefert hat. Er möchte an sich ein Rennen in Deutschland haben. Also da finde ich das jetzt alles schon ein bisschen viel, und auch das Streckenlayout finde ich jetzt nicht sehr interessant. Ja, also ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Es hört sich natürlich sehr, sehr cool an, und es wird sich auch super vermarkten. Generell boomt ja die Formel 1 momentan auch durch Drive to Thrive Ultra in den USA, was ja immer das Ziel war der Formel 1. Die Formel 1 war ja ein bisschen, hat ja immer so einen schlechten Ruf in den USA gehabt, weil die ja immer ihre NASCAR und IndyCar hatten. Und auch vor allem nach dem Grand Prix 2005 und diesem Reifenskandal, den es da gab, wo ja nur 6 Autos dran teilgenommen haben an dem USA Grand Prix damals, gab es dann ja auch riesige Probleme mit der Formel 1 in den USA. Ja, ich finde, man merkt aber halt auch einfach, dass ein Italiener CEO ist, weil es gibt 2 Rennen in Italien. Man merkt, dass da Liberty Media, also das US-amerikanische Unternehmen, an der Spitze sitzt. Dass jetzt gibt es zwei Rennen in den USA und dass die halt nur aufs Geld aus sind, weil, ja, ich meine, warum fahren wir in solchen Ländern wie Saudi-Arabien? Katar ist ab nächstem Mal ja auch im Rennkalender, sonst sind wir ja letztes Jahr schon gefahren, weil es ja, ich glaube, Australien ersetzt hat. Warum gibt es so viele Rennen in Asien, also so Rennen im Nahen Osten generell auch, dann in Asien? Okay, Singapur ist jetzt ja schon ein fester Bestandteil, aber um ehrlich zu sein, wenn das Rennen bei Tag wäre, wäre es das langweiligste Rennen der Saison, weil ich persönlich finde Singapur eine todlangweilige Strecke, da kannst du auch einfach nicht überholen. Ja, also da gibt es eigentlich auch nur den Hype drumherum, weil es einfach Nachrennen ist. Abu Dhabi ist scheiße. Bahrain finde ich okay, ist eine gute Strecke. Ein Rennen im Nahen Osten ist okay, aber ich meine, Singapur, Saudi-Arabien, Katar, was hatte ich gerade eben noch gesagt? Ja, weiß ich gerade schon gar nicht mehr. Diese Strecken finde ich einfach, also ich finde Strecken an sich, also ich finde ja an sich Jeddah ganz cool, aber ich meine, wenn man sieht, was da alles hintersteckt, kann es einfach nicht richtig sein. Und wir können doch nicht als Formel 1 überall fahren, wo es Geld gibt, also in solchen Ländern wie Katar und Saudi-Arabien, was weiß ich, aber kein Rennen in Deutschland haben. Ich meine, man ist halt gar nicht mehr auf Tradition aus. Man hat so eine Strecke wie der Hockenheimring, wie der Nürburgring, die haben fast jahrhundertlange Tradition. Der Nürburgring wird in 5 Jahren 100 Jahre alt. Dort wurde seit 1951 Formel 1 ausgetragen. Der Deutschland Grand Prix hat so eine Riesentradition. Man hat mit Mercedes ein riesen deutsches Team. Man hat mit Sebastian Vettel einen immer noch aktiven, vierfachen Weltmeister. Man hat mit Mick Schumacher ein aufstrebendes Talent, der Sohn vom Rekordweltmeister ist. Man hat eigentlich so viel, was typisch Deutsch, also warum die Formel 1 nach Deutschland gehört. Man hat so viele Punkte, warum. Man hat die Strecken, man hat die Fahrer, man hat eigentlich auch den Hype, weil Max Verstappen aus den Niederlanden, da würden auch die ganzen Holländer zum Rennen kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil die fahren ja auch sonst wohin, um die ganzen, die fahren ja selbst nach Budapest in die Rennen ausverkauft, weil da die ganzen Holländer sind. Und ich meine, dann kann man ja auch nach Deutschland ein Rennen setzen, da würden auch die ganzen Holländer kommen. Und da würden auch noch Vettel-Fans kommen und Schumacher-Fans oder auch einfach Formel-1-Fans, weil auch generell die Formel 1 in Deutschland ist eines von drei Ländern, wo Formel 1 zum Pay-TV kommt. Also in Großbritannien ist es so mit Sky UK, dann in Italien mit Sky Italia und halt mit Deutschland. Und das zeigt doch schon eigentlich, wie wichtig der deutsche Markt einfach ist. Allein ist, um das hier alles zu vermarkten, seitdem RTL raus ist, ist es nochmal so viel wichtiger, die Formel 1 in Deutschland zu vermarkten. Aber man macht es einfach nicht. Ich finde, da ist die Formel 1 einfach so viel aufs Geld aus. Man hört ja auch schon, dass möglicherweise Spa rausfliegen soll für Las Vegas. Und wenn das passiert, ey, dann habe ich wirklich keine Lust mehr. Spa ist persönlich meine Lieblingsstrecke. Sie hat eine unfassbare Tradition. Das ist eine geile Strecke. Wir fahren schon immer in Spa. Ich glaube, 2003 war sie nicht Teil des Rennkalenders, weil da Umbauten waren. Und 2006 wegen, ich glaube, da war irgendwas mit dem Tabakgesetz, da war irgendwas, weil die ja da alle damals ja noch Zigarettenwerbung hatten. Aber sonst war Spa, meine ich, immer Teil des Rennkalenders. Und dann fährt man da auch nicht mehr. Also man ist auch mal in Zoll da gefahren. Aber ich meine generell in Belgien. Und ja, dann fehlt einfach was so. Die ganzen Traditionsstrecken sterben so ein bisschen aus, finde ich.
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Vor allem, ich weiß noch gar nicht, ob du das gesehen hast, aber das Rennen in Las Vegas ist ja nicht mal sonntags. Das ist
Ja,
samstags
samstags nachts.
tatsächlich. Und
Das ist ja für uns. Um wie viel Uhr ist das dann für uns, Kern? Aber da müsste doch auch 6, 7, müsste doch, warte mal. Also. Ja, das wäre dann für uns irgendwann morgens oder nachts irgendwann, also 5 Uhr oder so, kaum. Kommt ja darauf an, um wie viel Uhr die fahren.
Ja, auf jeden Fall fühle ich das generell nicht so. Auch generell, also ich weiß nicht, aber ich bin in Italien okay, zwei Rennen, aber insgesamt bin ich eigentlich nicht so ein Fan davon, öfters als einmal in einem Land zu fahren. Ich finde es eigentlich cooler, wenn man an viele verschiedene Orte kommt. Und wegen mir können dann ja auch sowas wie Saudi-Arabien und so dabei sein, aber nicht öfters als einmal. Ich finde es cooler, wenn man einfach 23 verschiedene Länder besucht mit 23 verschiedenen Strecken und nicht aus den 23 von den 23 Rennen 5 Rennen allein in 2 Ländern sind. Das ist einfach meiner Meinung nach nicht das, was die Formel 1 ausmacht, nämlich von Woche für Woche in einem komplett anderen Kontinent vielleicht sogar zu fahren. Und ja, meiner Meinung nach ist es einfach nicht cool. Hätte man jetzt eventuell Austin vielleicht zum Beispiel dafür rausgeschmissen oder so, wäre es noch was anderes gewesen, weil dann hätte man halt 2 Rennen, damit könnte ich mich noch anfreunden.
Aber das
Aber hier.
fände ich kacke, weil Austin ist eine richtige Rennstrecke, die
Ja, das
richtiges
stimmt.
Racing bietet. Und guck mal, mit Las Vegas haben wir einfach wieder einen Straßenkurs. Ich meine, wir haben so viele Straßenkurse mittlerweile. Also Stadtkurse. Wir haben Monaco. Monaco muss, also das Racing Monaco natürlich ist ja scheiße so, aber ich meine, das hat einfach Tradition. Baku ist eine geile Strecke, kann man machen, aber man braucht auch nicht öfter als zweimal, man braucht nicht zweimal Baku im Kalender. Dann hat man jetzt noch Jeddah, man hat Miami, man hat dann noch
Singapur.
Las Vegas, Singapur, also man hat jetzt schon sechs, also wenn ich jetzt den ganzen Rennkalender durchgehen würde, ich habe jetzt, also ich weiß ja die Rennen, aber ich glaube, es können noch eins auch sein, oder? Ja, keine Ahnung, aber man hat auf jeden Fall mindestens sechs Straßenkurse. Und das finde ich halt auch so ein bisschen lame. Ich will einfach Strecken, die sowas einfach wirklich, da ist ja Nürburgring einfach die perfekte Strecke für oder Hockenheim, die einfach gute Überholmöglichkeiten haben und geiles Racing bieten. Der Nürburgring zum Beispiel, der hat alles. Der hat schnelle Kurven, langsame Kurven, halbschnelle Kurven, zwei lange Geraden, wo du überholen kannst. Das ist einfach eine perfekte Strecke, finde ich.
Ja, vor allem ist ja das Ding so, Straßenkurse waren immer sowas Besonderes. Also wenn man wusste, am nächsten Wochenende geht es auf den Straßenkurs, dann wusste jeder, es wird hart und so. Es wird was Besonderes. Aber mittlerweile ist es halt irgendwie die Normalität, auf solchen Kursen zu fahren und gar nicht mehr auf normalen Rennstrecken. Und ich weiß nicht, aber das nimmt auch irgendwie so diesen ganzen Flair darum, dann mal einen Straßenkurs zu fahren, weil früher waren es so Monaco, Singapur dann halt Straßenkurse, wo es so 2 Rennen in einem Rennkalender waren, wo dann man sich auch richtig gefreut hat, weil es natürlich auch so ist, dass dort die Spannung vor allem durch die Safety-Karate und so gegeben ist. Aber wenn jetzt gefühlt jedes zweite Rennen eigentlich ein Straßenkurs ist, kommt halt auch so um dieses Straßenkurs-Feeling, was ja rein vom Ding her ab und zu was Geiles ist, muss man auch schon sagen. Aber in der Häufe ist es halt einfach nicht geil. Und mittlerweile, also wenn ich mir das Layout angucke, es ist halt gefühlt alles das Gleiche. Natürlich unterscheidet es sich. Aber zum Beispiel Miami ist ja jetzt auch nicht wirklich so was anderes als Jeddah zum Beispiel. Und auch Las Vegas sieht jetzt mir nicht so nach was anderem aus. So die einzigen, die vielleicht anders sind, sind Singapur, Monaco, weil die halt langsamer sind. Aber das andere sind einfach Highspeed-Strecken so. Und ich, also keine Ahnung, ich bin da aber absolut gegen. Und wie du auch schon gesagt hast, ich würde es auch nicht fühlen, wenn Austin rauskommt. Aber es wäre für mich besser, als wenn man dreimal in den USA fährt und dass man Miami nach einem Jahr, wo die Strecke gerade extra gebaut wurde für die Formel 1, rausnimmt, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Deshalb könnte es ja, wenn nur Austin sein, aber generell glaube ich da nicht dran. Und ja, da muss man halt vermutlich demnächst wirklich auch auf so Strecken wie Spa und so verzichten. Und das ist einfach meiner Meinung nach extrem traurig, weil, wie du schon gesagt hast, diese Strecken haben die Historie der Formel 1 geprägt. Sie sollten sie meiner Meinung nach auch mal weiter prägen, weil es einfach richtige Rennstrecken sind, wo Legenden drauf geboren sind, die einfach legendär sind. Und ja, meiner Meinung nach, ja, sollten solche Strecken im Rennkalender vertreten sein und nicht Rennen, die einfach nur fürs Geld da sind. Und ja, natürlich muss man sagen, Las Vegas ist schon. Also wenn ich mir jetzt mal Formel 1 in Las Vegas vorstelle, das ist schon krass. Also was da für ein Boom entstehen wird, das ist ja wahrscheinlich sogar noch krasser als in Monaco, auch mit diesen Casinos und allen da. Das wird schon richtig krass, aber trotzdem, meiner Meinung nach, es geht da nur ums Geld. Es ist einfach unnötig, man muss es nicht haben. Und ja, ich finde es extrem schade, aber was will man machen? Man kann nicht in die Köpfe reinschauen. Es ist einfach im Welt des Sports so, dass es sich immer weiter zum Geld hin orientiert. Ob es im Fußball, in der Formel 1 oder sonst wo ist, es ist überall dasselbe. Und ja, man sollte es vielleicht versuchen einzudämmen, aber es ist halt natürlich sehr, sehr schwer in der heutigen Gesellschaft. Und ja, es macht einen ein bisschen traurig, weil vor allem man einfach immer mehr die Möglichkeit genommen hat, hier in den Ländern, wo Rennsport Rennsport ist, wo Rennsport richtig den Hype entwickelt hat, wo Rennsport, wo Autos hergestellt werden. Deutschland ist das größte Autoindustrieland und dass man da dann nicht auch Autosport, Rennsport, ja, irgendwie mit der höchsten Rennklasse der, ja, der Welt irgendwie repräsentiert, finde ich halt manchmal noch Quatsch. Und ja, generell ist es einfach nicht schön.
Ja, man hätte ja eigentlich auch noch einen Stadtkurs gehabt in Hanoi, also in Vietnam. Dort sind die ja nie gefahren. Erstmal war ja Corona der Grund und dann war meines der Typ, der sich dann dafür eingesetzt hat für das Rennen, ist dann in den Knast gewandert, deswegen sind die ja nie da gefahren. Und ich meine, sonst wären wir jetzt bei 7 Stadtkursen und 7 von, okay, damit wären es dann 24 Rennen oder 25 gewesen, weiß ich gar nicht. Also mit Las Vegas, es soll ja ein Rennen rausfliegen für Las Vegas und dann mit Hanoi, dann wären wir bei 27 von 24 Rennen bei 7 Stadtkursen und das ist halt schon, das ist fast ein Drittel. Das finde ich halt schon sehr, sehr krass. Also mir fehlen halt auch einfach solche richtigen Rennstrecken halt auch wie, ja, wie gesagt, wie der Nürburgring, wie sowas wie Nürburgring, Spa, Silverstone, sowas sind einfach legendäre Rennstrecken, die einfach in den Rennkalender müssen, finde ich. Und oder auch zum Beispiel Kanada. Kanada ist ja auch so eine Strecke, die ist auch mehr oder weniger, wenn man es ja auch sagen will, also es ist kein Stadtkurs, aber das ist ja auch eine so Stadtkurs ähnlich mit nahen Mauern und so weiter. Aber so eine Strecke, die ist ja ewig schon drin und dort gibt es ja auch richtige Auslaufzonen und halt, das ist ja halt auch eine richtige Strecke, finde ich. Und ja, dass man da fährt, finde ich auch vollkommen okay. Und Kanada muss auch in den Kalender meiner Meinung nach. Da bin ich auch froh, dass man da dieses Jahr wieder fährt. Aber generell, dass solche Strecken halt wie, auch wie Manicur oder so eine Strecke zum Beispiel, da fährt man halt auch nicht mehr. Das finde ich halt auch sehr, sehr schade. Ja, ich habe mal auch Spaß, kann ich sicherlich auch mal in der Podcast-Folge vorlesen, mal meinen Traumrennkalender erstellt mit 23 Rennen. Und ja. Vielleicht nochmal in den nächsten Folgen drüber reden. Aber ja, ich glaube, das soll es auch gewesen sein für diese Woche, weil jetzt natürlich noch sehr, sehr viel Talk am Ende über die Formel 1 und ihre neue Strecke dann Las Vegas. Ja, ich hoffe aber, die Folge hat euch gefallen. War natürlich wieder, wie gesagt, sehr, sehr Formel 1 lastig, aber nächste Woche melden wir uns mal wieder mit der Bundesliga zurück, denn da können wir auch wieder mal unsere Eindrücke aus dem Stadion schildern, weil wir werden am Wochenende zusammen mit noch 2 weiteren Freunden im Signal Iduna Park sein, denn dort ist das erste Mal seit ja, über 2 Jahren mal wieder ein Spiel ausverkauft. Da dürfen 81.000 Leute mal wieder ins Stadion und wir sind direkt dabei im Topspiel auch noch 18:30 gegen Leipzig. Also geiler kann es ja nicht sein.
Ja, freue ich mich auch schon richtig drauf. Ja, ich habe Dortmund schon letzte Woche gesehen, diese Woche wieder. Kein Stadionausfall diese Woche. Und ja, nach Berlin ja, wollte ich jetzt nicht fahren. Hatten wir sogar kurz geplant, aber ja, das ist mir dann auch ein bisschen zu viel Aufwand dafür. Dann da irgendwie nachts mit dem Zug zurück und sowas. Das ist ja zu viel. Nächste Woche geht es wieder gegen Mainz, aber jetzt erstmal gegen Dortmund, gegen Leipzig, wo ich sehr gespannt drauf bin, ist, glaube ich, so rein vom Niveau her das beste Spiel, bei dem ich war, also so vom Prestige her, was so Topspiel angeht, habe ich, glaube ich, noch kein besseres Spiel gesehen. Und ja, deshalb bin ich sehr, sehr ge gespannt, wie das Spiel verläuft. Dortmund natürlich ohne Haaland, vermutlich ist sehr, sehr bitter, aber ja. Ich bin sehr gespannt und ja, hoffe, wir sehen ein geiles Spiel und eine gute Stimmung. Ultras Heim-Comeback in Dortmund hatten ja schon in Köln ihr Comeback. Da haben sie ja schon ein bisschen Pyro gemacht. Ich hoffe persönlich da eventuell auch auf eine Choreo. Weiß man nicht. Wäre cool, muss man abwarten. Aber ja, ich freue mich sehr und ja, dann werden wir nächste Woche auf jeden Fall davon berichten. Und ich wünsche euch hiermit dann auch eine schöne Woche. Freue mich auf nächste Woche und ja, sag bis dann.
Ja, ich wünsche euch auch eine schöne Woche und denkt mal dran, einfach mal abziehen.